Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Waffenstillstände, die keine sind. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Eigentlich wollte ich mich anderen Themen in meinem wöchentlichen Podcast widmen und mit dem Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel das Kapitel Gaza abschließen. Aber nun stellte sich heraus, dass der Waffenstillstand offensichtlich von der israelischen Regierung gar nicht als Waffenstillstand im Sinne des Abkommens, also als Beendigung der Feindseligkeiten, gemeint war. Schon in den ersten Tagen des sogenannten Waffenstillstandes zwischen Israel und der Hamas wurde berichtet, wie die israelische Armee ohne ersichtlichen Grund nach wie vor Kinder und andere Zivilisten erschoss. Aber der Fokus der Taten schien auf Jenin bzw. der Westbank zu liegen. Der Völkermord an Palästinensern kann nicht losgelöst von der antikolonialen Befreiung des Nahen und Mittleren Ostens gesehen werden. Alles hängt mit allem zusammen. Daher auch noch einmal ein Blick auf den Iran und nach Syrien. Der Nicht-Waffenstillstand. Durch den Waffenstillstand kamen Geiseln frei. Fotos der ausgetauschten Geiseln zeigen auf, wie ihre Behandlung in der jeweiligen Geiselhaft war. Die einen aus Israels Haft waren abgemagert, gezeichnet von Folter und sichtlich psychisch gebrochen. Die anderen zeigten fröhliche, gut genährte und gekleidete Geiseln der Hamas. Aber vielleicht war das der einzige Erfolg der Vereinbarungen. Interessant in diesem Zusammenhang sind Erzählungen einzelner Geiseln, die früher freigelassen worden waren. Sie berichteten, dass die Hamas ihnen erklärte, dass ihre Freilassung Israel angeboten worden war, aber abgelehnt wurde. Also hatte die Hamas sie einfach an der Grenze abgesetzt und die Kämpfer ließen sie gehen und verschwanden. Tatsächlich soll es, Zitat, diplomatischen Druck und Vermittlungen, Zitat Ende, von Katar und Ägypten gegeben haben, aber sowohl BBC als auch The Guardian und Al Jazeera hatten betont, dass es keine Gegenleistungen gab, sondern die Freilassung aus humanitären Gründen erfolgte. Kurz nach Inkrafttreten der Waffenstillstandsvereinbarung war die Besatzungsmacht in Jenin einmarschiert und hatte, Zitat, auf alles geschossen, was sich bewegte, Zitat Ende, erzählten Palästinenser, was vermutlich übertrieben war. Ein Video soll zeigen, wie auf einen alten Mann geschossen wurde, der glücklicherweise am Leben blieb. Berichte sprachen von mindestens 10 Todesopfern und unzähligen Verletzten. Das Jenin-Krankenhaus wurde durch die Besatzungskräfte blockiert und das Anfahren von Notfallambulanzen unmöglich gemacht bzw. erschwert. Alles wegen der Suche nach Terroristen. Es gab zahlreiche Entführungen, Inhaftierungen von Terrorverdächtigen und auch Morde, Notwehrtötungen. Und man musste unwillkürlich daran denken, dass Miriam Adelson 100 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf gespendet hatte, dass sie eine der entschlossensten zionistischen Siedlerunterstützer der USA war und dass schon am ersten Tag von Trumps Regierung die Sanktionen gegen gewalttätige Siedler, die in einer seltenen Anwandlung von Scham durch die Biden-Regierung verhängt worden war, durch Trump wieder beendet wurden. Es waren diese Siedler, welche den IDF-Einsatz auf der Westbank gefordert hatten, um weitere Landnahme für sie vorzubereiten. Am 21. Januar wurde für Analysten deutlich, was das nächste Ziel Israels war. Israelische Medien hatten berichtet, dass der Premierminister Benjamin Netanyahu, ja der mit dem Haftbefehl aus Den Haag, dass er seinem rechtsextremen Kabinettskollegen Smotrich, Zitat, extensive, Zitat Ende, Angriffe auf die Westbank versprochen hatte, wenn Smotrich die Regierung nicht durch den Austritt aus dem Kabinett sprengen würde. Es hatte schon länger Gerüchte gegeben, dass die IDF nach Gaza nun auf die Westbank losgelassen werden sollte. Aber noch fehlte die Scheinlegitimation dafür. Und so ging es zunächst langsam los. Am ersten Tag wurden auf der Westbank durch die IDF nur 7 Menschen getötet und 50 teilweise lebensgefährlich verletzt, wurde an anderer Stelle berichtet. Und wie nannte man die Operation auf der Westbank? Natürlich Antiterroroperation, wie sonst. Zitat: Israelische Sicherheitskräfte haben eine groß angelegte Operation gestartet, um die terroristische Infrastruktur in Jenin im Norden Samarias zu zerstören, teilten die israelischen Verteidigungskräfte, IDF, am Dienstagnachmittag mit. An der Operation mit dem Namen Eiserne Mauer sind nach Militärangaben IDF-Truppen, Angehörige des israelischen Sicherheitsdienstes, Shin Bet und der Grenzpolizei beteiligt. Zitat Ende. Terroristen, Terror, Selbstmordattentäter, Iran waren die Schlagworte, die man im Westen und in den meisten israelischen Zeitungen las. Die israelische Zeitung Haaretz schrieb, dass man die Sicherheit für Israel auf der Westbank erhöhen müsse und dass dies ein Kriegsziel sei. Also statt dem Urteil des IGHs zu folgen und die Besatzung Palästinas zu beenden und die Apartheidsmauer abzureißen, wurde eine eiserne Mauer hochgezogen und die Besatzung verstärkt. Oder mit anderen Worten, der Krieg in Gaza wurde offiziell auf die Westbank ausgerollt. Ein Tweet berichtete, wie die Westbank auf die Angriffe der IDF vorbereitet wurde. Zitat: Israelische Streitkräfte haben eine große Anzahl von Kontrollpunkten, Toren und Umgehungsstraßen im gesamten Westjordanland geschlossen. Lokale Medien berichten, dass alle Städte in der Region abgeriegelt wurden und tausende Palästinenser auf den Straßen festsitzen. Vollständige Schließung aller Eingänge nach Ramallah. Vollständige Schließung aller Eingänge nach Hebron. Alle Eingänge nach Qalqilya wurden geschlossen. Die Eingänge nach Salfit sind vollständig geschlossen. Alle Eingänge nach Bethlehem wurden versiegelt. Zitat Ende. Großes bahnte sich an. Am 22. Januar wurde bekannt, wie Bulldozer Israels nach Jenin City einfuhren und begannen, systematisch die Infrastruktur der Palästinenser zu zerstören. Da es praktisch keinen Widerstand gab, brauchte man dazu nicht wie in Gaza Bomben, sondern nahm ganz einfach Bagger. Leider musste man feststellen, dass mit der neuen Regierung der USA Völkermord und ethnische Säuberungen noch mit größerer Intensität weitergehen werden. Bei der Befragung durch den US-Senator Chris Van Hollen, ob die zukünftige Botschafterin in Israel das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser anerkenne, wollte sie nicht antworten. Als die Frage lautete, ob sie den aus der Bibel hergeleiteten Anspruch auf palästinensisches Gebiet wie von den rechtsextremen Teilen der Regierung erklärt teile, antwortete sie mit Ja. Womit sie klar gegen Völkerrecht, gegen das beratende Urteil des IGH und das Votum der UN-Generalversammlung verstieß. Mit anderen Worten, Siedlerkolonialismus wurde nun auf den Turbo-Modus umgeschaltet. Wobei in dem Interview seltsam erschien, dass sie als zukünftige Botschafterin scheinbar die Namen der berüchtigten israelischen Regierungsmitglieder nicht kannte. Derweil zeigten Fotos der ausgetauschten Geiseln, wie ihre Behandlung in der jeweiligen Geiselhaft war. Die Jerusalem Post beschrieb, wie sich die Geiseln für die Nahrung, Wasser, Kleidung und Schutz bei den Hamas-Kämpfern bedanken. Dazu wurden auch Videos verbreitet, welche diese Aussagen in fröhlicher Form, ohne jede Bedrängung, wiederholen. Die Geiseln wissen offensichtlich, dass es Netanyahu war, der den Austausch verhindert hatte und er schon vor vielen Monaten hätte stattfinden können. Im Gegenzug werden immer mehr Namen von zu Tode gefolterten Palästinensern bekannt. Am 25. Januar, also nach der Freilassung von 4 weiblichen Geiseln, deren Namen vor der Freilassung bekannt waren, erklärte Netanyahu, dass er nicht daran denke, seinen Teil der Vereinbarung einzuhalten und Palästinensern die Rückkehr nach Nordgaza zu erlauben. Er begründete das damit, dass die 4 weiblichen Geiseln Soldatinnen gewesen seien, er aber als erste weibliche Geiseln 4 Zivile gefordert hatte. Und die IDF feuerte prompt in der Nähe des Netzarim-Korridors auf eine Menge, die bereits darauf wartet, zurückkehren zu können. Am gleichen Tag wurde bekannt, dass Israel das übliche Verfahren anwandte. Gerade aus der Haft entlassene, gegen israelische Gefangene oder Geiseln getauschte Gefangene oder Geiseln werden wieder inhaftiert. So geschehen mit Asraf Skir, der 2 Jahrzehnte in israelischen Gefängnissen verbrachte, gerade freigelassen wurde, mit seiner Mutter feierte und dann wieder inhaftiert wurde. Was ein klarer Verstoß gegen die Waffenstillstandsvereinbarung war. Israel tat alles, um eine Antwort der Hamas zu provozieren, um mit der Bombardierung von Zelten mit Flüchtlingen wieder beginnen zu können, ebenso wie im Norden des Landes mit dem Bau zionistischer Siedlungen. Zitat: Bemerkenswerterweise forderte die Besatzungsmacht vor 2 Tagen die Freilassung der Soldatin Arbel Yahud, die von der Widerstandsbewegung in Gaza festgehalten wird, und verknüpfte ihre Freilassung mit der Öffnung des Nizarim-Kontrollpunkts, dem Abzug ihrer Streitkräfte aus dem Gebiet und der Rückkehr der Vertriebenen in den Norden Gazas. Während die Besatzungsmacht ihre Verpflichtungen jedoch weiterhin verzögert und umgeht, üben Vermittler starken Druck auf die Widerstandsbewegung aus, um die Soldatin freizulassen, und ignorieren dabei die klare Verantwortung der Besatzungsmacht für die Verletzung des Abkommens durch betrügerische und unehrliche Mittel. Bisher gibt es keine greifbaren Lösungen für dieses Problem. Zitat Ende. In Erwartung der erlaubten Rückkehr verbrachten Tausende von Palästinensern die Nacht in der Nähe der Nizarim-Achse und hofften, dass die Straße am Morgen geöffnet wird, damit sie in ihre Häuser im Norden Gazas zurückkehren konnten, egal wie zerstört die sein mochten. Am Abend des 25. Januar schließlich berichtete der hebräische Fernsehsender Channel 14, dass Israel die Netzarim-Achse öffnen wolle, wenn die Vermittler garantierten, dass die Freilassung von Arbel Yahud folgen wird. Ob dies auf Druck der neuen US-Regierung erfolgte, wurde nur gemunkelt. Am 27. Januar war der Strom von Hunderttausenden von Palästinensern, die in ihre zerstörten Häuser im Norden Gazas strömten, wohl nicht mehr aufzuhalten. Nach 470 Tagen durchquerten sie den Netzarim-Korridor zu Fuß in Richtung Norden. Wer diesen Widerstandswillen sah, dem verursachte es eine Gänsehaut. Denn die Menschen wussten, dass Israel die nächste Gelegenheit ergreifen wird, um wieder zu bombardieren. Und zwar mangels Gebäude, die Zelte der Flüchtlinge. Trotzdem kehrten sie in Massen zurück in ihre Heimat, denn sie hatten die Tracks von Flüchtlingen vor Augen, die 1948 und 1967 aus ihren Heimatdörfern vertrieben worden waren, die dann zerstört wurden, auf deren Ruinen dann zionistische Siedlungen entstanden. Das sollte nicht noch einmal passieren. Unter dem Eindruck dieser Bilder beklagten die Siedler die Situation sinngemäß mit den Worten: Wie viel israelisches Blut wurde vergossen, um das Gebiet zu erobern, und nun erhalten sie es auf dem Silbertablett zurück. Nicht-Waffenstillstand im Libanon. Nicht-Waffenstillstand wäre wohl auch die richtige Bezeichnung für das Verhalten der israelischen Armee im Libanon. Sprengung von Häusern, Zerstörung von Infrastruktur und schließlich die Weigerung, sich aus dem Südlibanon zurückzuziehen, wie im Waffenstillstandsvertrag innerhalb von 60 Tagen vorgesehen. Nachdem der libanesische Armeechef entgegen der Verfassung, aber auf Druck der USA, nun zum Präsidenten des Landes gewählt worden war, vermutete man wohl, das Projekt Groß-Israel endlich im Libanon weiterentwickeln zu können. Nachdem das mit den Sheba-Farmen und den damit verbundenen Wasserressourcen schon einige Zeit gut geklappt hatte. Am 26. Januar berichtete der ehemalige Diplomat Craig Murray, jetzt Aktivist und Journalist, direkt aus dem Libanon, dass israelische Kräfte sich immer noch nicht zurückzogen und offensichtlich gegen die Waffenstillstandsvereinbarung verstießen und an diesem Tag alleine 4 Libanesen getötet und 41 verwundet hatten, weil diese zurück in ihre Dörfer wollten. Dörfer, die von Israel zerstört waren. Das Video zeigte ein Maß an willkürlicher Zerstörung, die ähnlich zu Gaza erscheint. Sie hatte nichts mit militärischen Ursachen zu tun, die man in Kriegszonen sieht, sondern allein mit dem Willen, den Süden des Libanons unbewohnbar zu machen, um ihn leichter besetzen und annektieren zu können. Menschen wurden also trotz der Waffenstillstandsvereinbarung gehindert, zurück in den Süden des Libanons zu gelangen, was einer Besatzung durch Israel gleichkam und der Versuch einer ethnischen Säuberung war. Zyniker fragten, ob Trump schon ein Land ausgesucht hatte, welches die Libanesen aufnehmen sollte, nachdem er ja erklärt hatte, Ägypten und Jordanien als Exil für die Palästinenser aus Gaza ausgewählt zu haben. Am Nachmittag des 26. Januar trafen immer mehr Meldungen von Schüssen der israelischen Besatzungsmacht im Südlibanon auf unbewaffnete Zivilisten ein. Demnach wurden über 100 Menschen getroffen, 11 davon tödlich. Ein 11-jähriger Junge wurde unmittelbar in der Nähe des Beobachterteams von Craig Murray angeschossen. Israels Verwüstung des Südlibanons sollte die Bevölkerung abhalten, zurückzukehren. Sie erzielte aber das Gegenteil, nämlich Widerstandswillen und Unterstützung der Hisbollah. Lesen Sie dazu den Tweet eines Libanesen vom 27. Januar. Zitat: An genau dieser Stelle saß ich vor fast 50 Jahren, vielleicht 1975, mit meiner Mutter im Schatten eines Feigenbaums am Eingang dieses Hauses. Ich war erst 4 Jahre alt. Plötzlich dröhnten Hubschrauber durch den Himmel und meine Mutter sagte mit vor Angst zitternder Stimme: Diab, wir müssen rein, es ist gefährlich. In diesem Alter verstand ich nicht viel, nur dass etwas Monströses, etwas, das meine Mutter Israel nannte, am Himmel war und auf die Menschen unter uns schoss. Ein Jahr später kam dasselbe Monster in unser Dorf. Es brannte unsere Häuser nieder, zerstörte alles und verübte ein Massaker, das uns von dem Land vertrieb, das wir unsere Heimat nannten. Wie durch ein Wunder entkamen wir dem Tod. Dieses Haus wurde wie der Rest des Dorfes in Schutt und Asche gelegt, alle meine Spielsachen und Kleider blieben zurück. Ebenso wie die geliebten Bücher meines Vaters. Wir entkamen mit nichts als unserem Leben. Ich bin weit weg von diesem Haus aufgewachsen, aber Israel drängte uns weiter und zerstörte das Wenige, das wir wieder aufgebaut hatten. 1982, während seiner zweiten Invasion des Libanon, brannte Israel ein weiteres Haus nieder, das wir gebaut hatten. Wieder einmal flohen wir mit nichts und mein Vater war wieder einmal gezwungen, seine Bücher zurückzulassen. Als der Libanon im Jahr 2000 befreit wurde, kehrten wir in unser Dorf zurück. Meine Eltern steckten all ihre Ersparnisse in den Wiederaufbau dieses Hauses, genau hier an derselben Stelle, an der es einst gestanden hatte, unter demselben Himmel. Sie machten es wunderschön. Ein dreistöckiges Haus, umgeben von Gärten. Jeden Sommer besuchten wir es, meine Kinder spielten dort, wo ich einst als Kind gespielt hatte. Sie gingen unter demselben Himmel, der sowohl Freude als auch Schrecken erlebt hatte. Und jetzt ist es wieder einmal verschwunden, zerstört, von demselben Monster, das es vor fast 50 Jahren zum ersten Mal ins Visier genommen hatte, demselben Monster, das uns weiterhin heimsucht und uns unerbittlich verfolgt. Damals existierte die Hisbollah nicht, die Hamas existierte nicht, der Widerstand entstand nicht aus Ideologie, er entstand, weil die Besatzung da war, weil das Monster da war. Wir werden dieses Haus wieder aufbauen, zum dritten Mal. Denn dieses Haus ist mehr als nur Steine und Mauern, es ist ein Symbol, eine Verpflichtung. Es ist ein Zeugnis unserer Würde und unserer Weigerung aufzugeben. Es ist ein Haus im Südlibanon und das macht es heilig, heiliger als jeden Tempel. Es gehört hierher, unter diesen Himmel. Keine Zerstörung kann das ändern. Selbst unter den Trümmern sind die Bücher meines Vaters erhalten. Ein Zuhause ist nicht nur ein physischer Ort, es ist eine Verbindung, eine Geschichte und ein Zeichen des Widerstands. Dieses Haus wurde immer wieder zerstört, weil wir uns weigerten, ein Leben ohne Würde zu akzeptieren. Weil wir die Besatzung nicht akzeptieren werden, weil wir unsere Verbindung zu Palästina niemals brechen werden. Für diese Sache sind wir bereit, jeden Preis zu zahlen. Nicht nur in Steinen oder Erinnerungen, sondern mit allem, was wir haben. Ohne Würde und Freiheit ist das Leben bedeutungslos und deshalb werden wir weiter wieder aufbauen, immer und immer wieder, wenn es sein muss. Zitat Ende. Tatsächlich hat Israel mehr Teile vom südlichen Libanon besetzt, als das während der Kämpfe möglich war. Sehr empfehlenswert ist die Dokumentation, die vom Team Murray am 28. Januar über X verbreitet wurde. Sie gibt einen Eindruck von den willkürlichen Verwüstungen, welche Israel im Libanon anrichtete, den offensichtlich perversen Kriegsverbrechen, Plünderungen und über die andauernden Massaker und Waffenstillstandsverletzungen gegen Ende Januar. Zu erwarten war, dass der erneute Versuch der Besatzung und später Annexion durch Israel mit, Zitat, einem Bruch der Waffenstillstandsvereinbarungen durch die Hisbollah, Zitat Ende, begründet wird. Wenn die entsprechenden Artikel in westlichen Medien auftauchten, sollte man das Video gesehen haben. Deutschlands Beihilfe. Und in Deutschland stand ab dem 26. Januar der Filmemacher Dror Dayan vor Gericht. Wie schon in anderen Fällen wurde er beschuldigt, Kennzeichen, Zitat, verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Zitat Ende, verwendet zu haben. Ihm drohten bis zu 3 Jahre Gefängnis, während die Haftbefehle des ISTGH gegen die israelische Führung nun auch laut CDU-Kanzlerkandidat Merz in Deutschland nicht ausgeführt werden sollten. Zitat: Die Anklage wird aus einem Ex-Post konstruiert, in dem Dayan die Parole »From the river to the sea, Palestine will be free« zitiert und deren Nazifizierung durch das Bundesinnenministerium folgendermaßen kommentiert hatte: Wir lassen die Geschichte nicht umschreiben, Palästina-Solidarität wird nicht zum Sündenbock der Nazi-Enkel, eure Verbrechen, nicht unsere. Besagter Slogan darf hierzulande von zionistischen Groß-Israel-Propagandisten verwendet werden. Drücken Unterstützer Palästinas damit jedoch ihre emanzipatorische Forderung nach einem Ende von Unterdrückung, Landraub und Apartheid durch die israelischen Besatzer sowie den Wunsch nach einem demokratischen Staat für alle seine Bürger aus, folgt seit dem 7. Oktober routinemäßig Kriminalisierung durch Zuordnung zu Hamas. Ein Akt der Willkür, der, wie etwa die Historiker Amos Goldberg und Alon Confino ausführen, vor allem der Ablenkung von dem höchstwahrscheinlich genozidalen Angriff gegen die Palästinenser dient. Zitat Ende. Der Konsens der politischen Parteien im Deutschen Bundestag hatte es in den Jahrzehnten seit dem Nazi-Verbrechen und seiner Unterstützung durch die Bevölkerung geschafft, diese Nazi-Vergangenheit gegen jene anzuwenden, welche den real existierenden Faschismus, Unterdrückung, Völkermord verhindern wollten und machten dabei auch nicht vor jüdischen Menschen Halt. Wie hier schon berichtet, gehörten einige jüdische Menschen, auch in Israel lebend, zu den größten Kritikern der deutschen Regierungspolitik gegenüber den Verbrechen Israels. Netanyahu lügt. Die israelische Zeitung Haaretz schrieb es in einer Analyse von Amir Tibon ganz klar und deutlich. Zitat: Netanyahu lügt Trump an und bereitet die Sabotage des Waffenstillstandes vor. Zitat Ende. Der Artikel begann damit zu erklären, dass Trump und sein Gesandter Netanjahus Spielchen durchschauten und ihn dazu brachten, die Waffenstillstandsvereinbarung zu unterschreiben. Dadurch sollten die israelischen Geiseln, Palästinenser waren nie von Interesse in dem Zusammenhang, freikommen und der Gaza-Krieg beendet werden. Aber, so der Autor, Netanjahu schmiedete immer noch Pläne, um den Vertrag zu Fall zu bringen und damit auch die Freilassung der letzten Geiseln und Trumps umfassendere Nahost-Agenda. Der Autor Tibon erklärte, dass auch zwei Nachbarn und persönliche Freunde von ihm unter den israelischen Geiseln waren und dass das Abkommen mit der Hamas sicherstellen sollte, dass sie lebend nach Hause kommen können. Er beschrieb, wie das Abkommen über Monate verhandelt worden war, dass aber erst Trumps Vertreter Steve Witkoff für die Unterschrift sorgte. Er führte weiter aus, wie Netanjahu über Monate den Abschluss der Vereinbarung immer wieder verzögert hatte. Dann kam er zum eigentlichen Thema, dass Netanjahu nämlich gar nicht vorhatte, die Vereinbarung einzuhalten. Hier endet das Format des Podcasts, aber interessierte Leser können noch wesentlich mehr Informationen darüber, wie Netanjahu log, über Trumps Genehmigung, die Westbank wie Gaza zu behandeln, über die 7. Oktober-Leugnung, eine Bestrafung für Beihilfe zum Völkermord, dem drohenden Angriff auf den Iran und über Syrien und den ISTGH im Anhang lesen. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie im Schriftartikel. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.